Salazars Zauberfuß lässt Hannover alt aussehen. Auch ohne Stürmertor zum Erfolg.
Die Donnerhalle bebt wieder. Ultras peitschen Team zum Sieg.
Nur noch ein Punkt auf den Relegationsplatz. In den direkten Duellen zum Aufstieg.
Fanduell im Fernen Osten. Dritter Sieg in Folge ist in Dresden fest eingeplant.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Matte sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und
ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Heimspiel gegen Hannover 96 vor 55.000 Zuschauern. Endstand 2:1. Leider diesmal am Dienstagabend erst. Versorgen wir euch mit der neuen Folge. Einfach zu viel zu tun gehabt, aber versprochen, letzte Mal, es wird wieder weniger im April, wird alles besser, die Sonne lacht vom Himmel, ich habe die Sonne noch ein bisschen genossen, allerdings heißt das auch, Allergie kickt, also wenn ich mich hier räusper oder verspreche wegen meiner Allergie, bitte ich das doch mal zu entschuldigen. Wer aber stimmlich vollkommen fit ist und sich auf diesen Podcast freut, ist der wunderbare Felix. Hallo!
Moin Moin, ja. Ja, doch, fit bin ich. Klausur ist jetzt geschrieben, nur noch eine vor mir. Wie gesagt, wie du schon weißt, ich freue mich auf den April. Dann kann man endlich auch mal wieder vielleicht Sonntagnachmittags direkt nach den Spielen aufnehmen. Ganz entspannt. Sorry auch von mir, das ist alles gerade so ein bisschen stressig, was Uni und so angeht. Aber der Content kommt ja trotzdem. Und die eine Nacht, die ihr länger schlafen musstet, die könnt ihr bestimmt aushalten.
Ja, vor allen Dingen, weil ihr... dann ist es ein Tag weniger bis zum nächsten Spiel, weil wir jetzt ja wieder so eine tolle Länderspielpause haben, die ich letzte Mal irgendwie unzurecht ein bisschen gehatet habe letzte Mal, weil ich gesagt habe, die ist genauso überflüssig wie die Ende Januar, wo es nur so Quatschspiele im Konbemol gab, aber jetzt sind halt die ganzen WM-Quali-Spiele dementsprechend leider zurecht, deshalb leider 2 Wochen Pause. Aber das letzte Spiel vor der Länderspielpause, ich habe es vor 2 Wochen gesagt, ich will 6 Punkte bis zur Länderspielpause und das haben wir tatsächlich geschafft gegen Hannover. Ich war tatsächlich da mit Karlsruhe jetzt die zweite Mannschaft dieser Saison, wo ich sowohl zu Hause als auch auswärts im Stadion war. Schön, endlich mal wieder auf dem Steher in der Nordkurve, nachdem die Regeln sich in den letzten 48 Stunden regelmäßig geändert haben vorm Spiel. Von 40.000 auf Vollauslastung, dann auch von 2G auf 3G nochmal und dann nochmal Aufheben von Maskenpflicht. Muss man sagen, Stadionerlebnis wie früher. Also
stelle ich mir auf jeden Fall geil vor. Ich wäre auch ungemein gern da gewesen, ging leider nicht. Aber auch Respekt da an die Ultras und so und an alle, die dann im Endeffekt da waren, dass das so spontan dann so alles, sag ich mal, geklappt hat, dass alle direkt wieder da waren. Ich meine, es gibt auch Negativbeispiele, ich sag mal, die Bayern, die haben es zum Beispiel nicht hinbekommen, da wurden auch die Regeln eigentlich aufgehoben oder die Stadt war auch zu lahm, da war alle zu lahm, absolut keine Stimmung dagegen, Union Berlin da im Stadion gewesen, ja, und da sieht man halt, was eine gute Fankultur doch dann bewirken kann auch, wenn man sich dann das Spiel jetzt auch anguckt, ne?
Ja, auf jeden Fall, vor allem die Bayern war ja so richtig peinlo, also
ja.
Die Union hat sich auch völlig, völlig zu Recht da sehr gut drüber lustig gemacht, ein sehr, sehr großes Highlight. Aber Stimmung war, muss man einfach sagen, schon wieder davor überragend. Und wenn unser wunderbares Intro-Lied, was von Game of Thrones geklaut ist, läuft mit der Aufstellung zusammen, da wieder in der vollen Nordkurve, das ist schon eine ganz andere Stimmung gewesen. Endlich mal wieder in der Nordkurve hüpfen. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Das letzte Mal damals gegen Bayern im Pokal. Anfang März 2020, über 2 Jahre her. Ja, und das ging jetzt alles wieder. Und wo ich gerade von der Aufstellung sprach, würde ich sagen, kommen wir doch da direkt hin, oder?
Ja, richtig. Da gab es jetzt im Gegensatz zur letzten Woche auch ein paar Änderungen wieder. Formationstechnisch blieb es aber gleich. Wir haben wieder mit Viererkette gespielt, aber standen wir erstmal im Tor. Im Tor natürlich Martin Freisel. Es hat sich noch immer nicht bewahrheitet, was die Sportbild sagt, dass Ralf Fährmann irgendwelche Ansprüche hier auf die Nummer 1 hat. Martin Freisel, noch immer unsere Nummer 1. Ja, dann kommen wir auch in der Viererkette direkt zur ersten Änderung. Ja, wir haben ihn schon letzte Woche wieder kritisiert. Reinhold Ramftel, so schnell wieder da, war es auch wieder weg aus der Startelf. Wieder auf der Bank gewesen. Für ihn überraschend, finde ich, weil eigentlich kein gelernter Rechtsverteidiger, Marius Lode, erster Startelf-Einsatz für ihn. Dann in der Innenverteidigung Chao und Itakura, denn Kaminski hat ja sich letzte Woche seine fünfte Gelbe abgeholt und dementsprechend gar nicht im Kader und nicht dabei. Für ihn dann, wie gesagt, Itakura da, Sané ist dann rausgerückt aus dieser Innenverteidigung. Genau, dann haben wir noch auf der linken Seite Kerim Calhanoglu, der ja seinen Job da noch immer sehr solide macht, ein guter Uwean-Ersatz auf jeden Fall ist, der weiterhin ja hoffentlich geschont wird und da die Reha, sagen wir haben ja immer Probleme mit verletzten Spielern, hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, der soll einfach wieder topfit werden und da darf gar nichts riskiert werden, hoffentlich ist er fit für die Spiele, sagen wir, wie gerade schon angekündigt, gegen die direkten Nachbarn, Tabellennachbarn, dass der da wieder auf dem Platz steht. Ja, dadurch, dass dann Itakura in die Innenverteidigung gerückt ist, ist natürlich im zentralen defensiven Mittelfeld Platz frei geworden, den hat Paulsson seit langer Zeit mal wieder eingenommen. Unser Kapitän seit langer Zeit mal wieder auf dem Feld. Neben Florian Flick und vorne Drexler und Salazar anstatt Chulinov. Salazar, ja, mit seiner Leistung letzte Woche gab es da, glaube ich, relativ wenig Diskussionsbedarf, dass der nicht in der Startelf steht. Also Salazar auf jeden Fall muss nach dieser Leistung letzte Woche. Ja, und vorne, wie üblich, ne, wie fast an jedem Wochenende, Terodde und Bülter.
Genau, und in einer Sache musste ich sogar korrigieren einmal, und zwar der gute Reinhold Ramftel, nicht nur auf die Bank verbannt, sondern auch auf die Tribüne. Er saß, war noch nicht mal im Kader.
Stimmt. Wir haben so einen anderen dafür mitgenommen, den wir nicht kennen. Ne?
Genau, ein Mittelfeldspieler, war sehr interessant im Stadion, weil, also der Name wurde mit Abstand am leisesten geschrien, weil erstmal schwer auszuspringen, zweitens, glaube ich, auch den wenigsten bekannt. Ja, bisher 32 Spiele für unsere zweite Mannschaft. Der 20-jährige Daniel Kankam Kyereva, junger Spieler, kommt ursprünglich von Düsseldorf und ist jetzt seit zwei Jahren bei uns in der Mannschaft. In der zweiten, saß auf der Bank, kam nicht zum Einsatz, aber vielleicht mal interessant zu sehen, ob der vielleicht in dieser Saison nochmal Einsatzzeiten kriegt. Ist jetzt der nächste Spieler, der zumindest mal eine Kadernominierung erhalten hat und, glaube ich, auch jemanden, den jetzt so wirklich gar keiner auf dem Zettel hatte. Und das natürlich schon Fingerzeig, wenn dafür ein Ranftl auf der Bank sitzt. Es gab zwischendurch die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass ein Uwean wieder fit wird, aber ich finde es auch gut, dass man ihn weiterhin schont. Der wird nach der Länderspielpause wieder zurückkommen. Und genau, für Sané hat es nicht für die Startelf gereicht, aber zumindest war der wieder im Kader nach seiner Verletzung. Das war erstmal so ein bisschen die erfreulichen News. Das, was man auch aus der PK so ein bisschen raushört, dass halt einige Spieler auch wieder auf dem Weg der Besserung sind und gerade in der Länderspielpause jetzt vielleicht wieder zumindest zurück zum Mannschaftstraining stoßen. Aber das war erstmal unser Kader, mit dem wir in das Spiel gegangen sind. Und nachdem Schiedsrichter Stegemann das Spiel angepfiffen hat, natürlich mit überragendem Support und nach gerade mal 30 Sekunden bereits mit dem ersten Abschluss Bülter, der einfach mal in die Mitte zieht, abschließt, kein Problem für Ron-Robert Zieler, Ex-Nationaltorwart. Und ja, der sollte des Öfteren in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen, wie schon im Hinspiel, wo er sich ja verletzt hatte. Nach 30 Sekunden der erste größere Applaus, der durch die Kurve schwappte, nach der ersten Chance für unseren Verein.
Ja, und das muss man auch sagen, hat sich dann die ersten 10 Minuten eigentlich durchgezogen, dass wir da echt, mit Schwung aus der Kabine gekommen sind und da wirklich mal, Alarm gemacht haben da vorm Hannoveraner Strafraum. haben den Ball schön laufen lassen, gut über die Außen uns mal kombiniert, Flanken, gut, die waren dann noch nicht so präzise, da ist mal ein Ball immer durch den Strafraum gehoppelt, den keiner da erwischt hat, aber man hat gesehen, da war Wille da, da war Malocha-Mentalität da, man wollte gewinnen, es sah alles eigentlich richtig gut aus, die ersten 10 Minuten, muss ich sagen, und dann sollte es auch nicht lange dauern, bis dann unsere erste richtig dicke Chance kam, das war in der 13. Minute, natürlich, wer soll es gewesen sein, Terodde, ja, Flanke durch Salazar und Terodde rutscht da irgendwie mit dem Fuß rein, aber wie Zieler diesen Ball hält, ich weiß nicht, ob das, also ich dachte erst, ja gut, das war glücklich, aber wie du schon sagtest, im Nachhinein glaube ich einfach, das ist einfach ein Riesentorhüter gewesen, also der hat das alles wirklich, was der da rausgekratzt hat, unfassbar.
Ja, Zieler, von dem habe ich, dem halte ich sowieso viel und der war im Hinspiel schon wirklich gut und diese, also 13. Minute, ich sag ganz ehrlich, von in der zweiten Liga von 18 von Mannschaften, 15 Torhüter halten den Ball halt nicht. Und Terodde ist halt auch nicht irgendwer und wie Ziel ein Held ist überragend. Also ich weiß, ich stand in der Kurve und habe gesagt, wie kann dieser Ball nicht drin? Das ist unglaublich. Das war mit Abstand die größte Chance, 1000%, wobei ich ja da Terodde gar nicht viel Vorwurf machen will, weil der halt eigentlich alles richtig macht, aber wie du es gesagt hast, ja, sehr, sehr überragend gehalten. Aber Hannover auch am Drücker gewesen, hatten schon in der 11. und 12. leichte Torannäherung. 14. Minute nochmal ein Steckpass, der nicht ganz ankommt. Also Hannover zu jedem Zeitpunkt zumindest nicht ungefährlich. Aber Chancen in der nächsten Zeit erstmal ein bisschen mehr Mangelware, sowohl von uns als auch für die Hannoveraner. Dauerte bis zu 25 Minuten, bis wir das nächste größere Ding hatten, nach einem Einwurf von unserem neuen Marius Lode, der später auch noch wichtig werden sollte. Bülter blockt Walbrecht, dadurch kommt der Ball zu Terodde. Der mit dem nächsten Abschluss zwar klar drüber, aber das ist tatsächlich erwähnenswert. Die erste richtige Chance nach dem Mega-Terodde-Ding. Häufig fehlte bei beiden Mannschaften der letzte oder auch schon vorletzte Pass. Also so eine Zeit, wo das Spiel sehr intensiv war, aber sich vor allen Dingen zwischen den Strafräumen abspielte.
Ja, richtig. Also man konnte trotzdem, fand ich, dass es echt in den ersten 20, 30 Minuten ein ansehnliches Spiel sogar war, da halt, wie gesagt, gute Ansätze von beiden Mannschaften zu sehen war. Also was bei uns, sag ich mal, der Salazar gemacht hat, alles, wie der das Spiel aufgebaut hat, dann auf der Gegenseite der Herr Kerk gemacht. Also das war wirklich Motor im Spiel von Hannover und der sollte dann auch mitverantwortlich sein für die erste Riesenchance für Hannover, 32. Spielminute. Sogenannter Kerk flankt den Ball rein, Eckball war es, und auf den ersten Pfosten, und der haben wir Glück, muss man echt sagen, der Ball knallt direkt gegen den Pfosten, kann dann irgendwie geklärt werden und geht ins Aus. Also da muss ich sagen, da war jeder überrascht, dass er mit so viel Effe da reinflattert und gegen den Pfosten klatscht. Also das war, muss man sagen, hatten wir Glück.
Das stimmt, in der nächsten Aktion steht Kerk ebenfalls im Mittelpunkt, allerdings mit einer aus Hannoveraner Sicht negativeren Aktion. Verliert den Ball an Bülter, macht dann kurz den Materialtest an Bülters Hose, wo er sich dran klammert. Material hält, aber gelbe Karte trotzdem für Sebastian Kerk, die erste in diesem Spiel. Und in der 43. Minute dann die nächste Mega-Chance für Schalke nach längerer Zeit. Lode flankt aus dem rechten Halbfeld. Salazar köpft, muss man sagen, bei Salazars Größe und Position jetzt auch nicht der geborene Kopfballspieler. Und wer soll es anders sein? Zieler bekommt die Fingerspitzen ran und lenkt den Ball noch irgendwie an die Latte, wovon der Ball ins Tor ausprallt. Somit kann Zieler zur Ecke klären. Aber wieder eine Riesentat von der klaren Nummer 1 bei 96.
Ja, auf jeden Fall. Aber da muss man auch nochmal sagen, Props an Lode. Also, dass der die Flanke da so, echt komplett punktgenau auf Salazars Kopf platziert, die schön zwischen den beiden Innenverteidigern von Hannover runtergekommen, wo Salazar dann steht. Und der Lode, sollte Marius Lode sein, auch wichtig werden dann in der darauffolgenden Ecke, denn da ist unser 1-0 gefallen, nämlich durch Ko Itakura. Hannover klärt nach der Ecke wirklich schon schlecht eigentlich mit so einer Bogenlampe, die im eigenen 16er wieder runterfällt. Lode blockt sich da irgendwie frei, passt den Ball zu Itakura, hat das Auge für Itakura, muss man da echt sagen. Also hat das Auge für Itakura und der muss nur noch einschieben. 1-0, ja, und zum ersten Mal platzen da alle Nähte in der Kurve und ja, ich war so traurig.
Ich war richtig, ich nicht da, ich war richtig nass. Ich war richtig nass. Ja, einerseits ja, andererseits denke ich mir natürlich immer so, trinkt das Bier lieber? Ich habe es nicht gefühlt, aber naja. Auf jeden Fall für Brillenträger wie mich immer schön, hast erstmal die ganze Brille voll, siehst nichts mehr, aber Stimmung überragend. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt war, 2 Minuten vor der Pause, weil ich sag mal so, auch ein Unentschieden wäre zur Pause nicht unverdient gewesen. Wir waren zwar ein bisschen aktiver, aber halt erst kurz vor der Halbzeit haben wir wirklich die Schlagzahl erhöht da hinten. Und ja, deshalb auch am Ende nicht unverdient zum 1-0 gekommen, aber ja, hätten wir uns auch nicht über ein Unentschieden beschweren können. 1-0, erstmal durchschnaufen, Stimmung weiterhin überragend, auch nach dem Halbzeitpfiff viel Applaus, viele Gesänge aus der Kurve, die gerade nicht los waren zum Bier holen, haben da definitiv weiterhin die Mannschaft nach vorne geschrien und ja, in die Kabine begleitet.
Ja, und dann nach der Pause soll es dann auch so weitergehen, Stimmung noch über Bombe, die Mannschaft wurde nach vorne gepeitscht, aber hat leider nicht so gut funktioniert, muss man sagen, wie in der ersten Hälfte, wo wir, sagen wir, von Anfang an direkt der aktivere Part waren und das Spiel gemacht haben. Diesmal ziemlich war es andersrum. Hannover hatte die ersten Aktionen. Lode, der ein bisschen unzureichend klärt, lenkt den Ball zu Teuchert. Da kommt der Ball dann irgendwie zu Frank und der, auch wenn er abseits stand, der Abschluss war gefährlich. Erste Annäherung von Hannover. Und ja, so ging es dann irgendwie weiter. Hannover sehr schwungvoll, sehr dynamisch unterwegs. Und dann sollte ein, ja, schon gerade genannt, gewisser Cedric Teuchert, Ex-Schalker, ja, ausholen und das 1-1 machen.
Ja, also muss man sagen, auch ein Megatreffer. Situation ist eigentlich geklärt, aber dann kriegen wir den Ball nicht wirklich raus. Chau ist zwar eigentlich bei Teuchert, aber der dreht sich einfach ganz geschickt um den Mann und ja, zirkelt den Ball aus gut 16 Metern einfach mal ins lange Eck. Muss man leider sagen, war schon wirklich ein sehr, sehr toller Treffer, kann man nicht anders sagen. Ausgleich, ja, nicht unverdient, nachdem Hannover gut in den zweiten Durchgang kam. Aber ja, dann durften auch die Hannoveraner erstmal, ich jubel, die auch mit Zähne da waren, trotzdem nur 1300 Menschen, ja, doch durchaus schwach, muss man sagen. Aber Teuchert trotz Ex-Schalker-Vergangenheit mit Jubel, naja,
ja, gut. Ausgleich. Hier hatte er ja auch nicht so viel zu jubeln, muss man ja auch sagen. Also das war ja, ja jetzt eher ja, keine sehr richtig. Erfolgreiche Zeit da von ihm, die er bei uns verbracht hat.
Das ist schon richtig.
Sein Verziehen auf jeden Fall. Und für den Treffer kann man sich auch mal feiern lassen, muss man sagen.
Ja, ist okay. Ist in Ordnung, sag ich mal. Ich sag mal, ist in Ordnung. Hat für Schalke übrigens auch keine Bude gemacht, also alles okay. Ja. Aber ich sag mal so, Schalke hat recht schnell eine Antwort gefunden, ne?
Ja, und durch wen soll es anders sein? Also der Erste, der aufgemuckt hat nach diesem Ausgleichstreffer, war natürlich wieder Salazar, wirklich, der jetzt in den letzten Wochen wirklich an Form gewonnen hat, wirklich immer die ganze Zeit auf dem aufsteigenden Ast ist. Ich habe das Gefühl, der wird von Spiel zu Spiel besser. Und ja, er sollte auch der Torschütze sein, der wirklich dann knappe 10 Minuten später, 4 Minuten später, wieder uns in Führung schießt. Und wie dieses Tor entstanden ist, muss ich auch sagen, richtig guter, ausgespielter Angriff. Paulsson, der auf die rechte Seite verlagert. Ja, rechte Seite, ich habe mich auch gewundert, dass man ein Tor über rechts fällt bei uns, nämlich auf Lode verlagert. Und Lode mit einem sehr schönen Steckpass auf Salazar, der dann fast bis zur Grundlinie durchgeht. Jeder hat dann natürlich mit dem Ball in den Rückraum irgendwie auf Terodde oder auf Bülter gerechnet. Aber nein, Salazar sagt sich, ich knall einfach mal drauf, lange Ecke, in Knick, 2-1. Und da muss man sagen, Zieler zum ersten Mal wirklich ohne Chance. Riesentor, ja, mit das der schönsten Tore, glaube ich, in der Saison bis jetzt von uns auch. Also, ja, und dann zweite Mal platzen alle Nähte.
Ja, direkt vor der Nordkurve gefallen. Nochmal war, ja, überragende Stimmung, nochmal nasser gewesen als beim 1-0. Alles ausgerastet, alles eskaliert, auch um mich herum. Freude kannte keine Grenzen. 2-1, auch wirklich wieder Salazar, der sich den Treffer verdiente, immer an jedem Angriff fast beteiligt. Der hat da überragend die Bälle verteilt und hat halt einfach auch die Läufe in die Tiefe gesucht. So wie man es jetzt beim 2-1 gesagt hat, der Abschluss ist einfach überragend. Tor wurde noch auf Abseits überprüft, aber hat der Überprüfung standgehalten. Ja, das nächste Highlight war dann eines der negativeren Art. 2 Minuten später, der Hannoveraner Torschütze Teuchert, Ex-Schalker, gegen unseren Torschützen, wo gerade Salazar, Zweikampf im Mittelfeld. Teuchert kommt von hinten, ohne Aussicht auf den Ball, trifft ihn nicht ganz und trifft ihn nicht richtig und kommt deshalb mit viel Glück mit der gelben Karte davon, deshalb wahrscheinlich auch nichts für den Videobeweis. Aber ich sag mal so, wenn die Kartenfarbe da eine andere ist, greift der Videobeweis auch, glaube ich, nicht ein. Also dementsprechend ein sehr hartes Foul, überhart. Natürlich, die Kurve hatte eine andere Farbe gefordert, aber Teuchert kommt noch mit Mühe und Not mit Gelb weg, aber war wirklich dunkel.
Ja, ich muss doch sagen, ich habe erstmal gar nicht an die Kartenfarbe da gedacht, sondern ich dachte so, boah, ich hoffe, der ist jetzt nicht kaputt getreten, der Salazar da, weil das wäre auch wieder typisch gewesen, wird unser bester Mann dann wieder weggetreten werden und für den Rest der Saison ausfallen, weil trifft er den voll, sage ich, ist sein Bein durch, glaube ich. Also das sah schon echt, echt fies aus. Salazar hat im Endeffekt aber auch ein bisschen viel draus gemacht, weil wie gesagt, der hat den halt nicht komplett richtig getroffen. Salazar macht da erst nochmal, ich weiß nicht, wie viele Umdrehungen er gemacht hat. Er ist fast bis zum eigenen 16er wieder gerollt, aber Gott sei Dank war es jetzt so. Gelb war vollkommen verdient gewesen und Salazar hat das, sag ich mal, gut weggesteckt dann hinterher, denn der war dann danach auch wieder an vielen Aktionen beteiligt.
Das stimmt, nur eine Minute später dribbelt er nämlich 2 Gegenspieler aus, spielt auf Terodde, der bis dahin relativ unauffällig war, der schiebt den Ball 2 Meter am Tor vorbei, da hätte es schon 3-1 und die Entscheidung sein könnten, aber sollte nicht sein. 2 Minuten später, nächste Chance, flacher Flankenball, wieder mal von der rechten Seite, Bülter mit schießt aufs Tor, Ball wird abgefälscht und obwohl der abgefälscht ist, kommt Zieler noch dran, wieder die nächste Mega-Parade von Zieler, der die Hannoveraner so im Spiel hält.
Ja, und dann waren es wirklich Chancen im Minutentakt. Wieder Schalke, wieder Zieler. Eckball kommt, ciao, aus 2 Metern auf den Kasten. Zieler hält da schon überragend, aber der Ball prallt dann nochmal zu Bülter, der aus spitzem Winkel auch nochmal sein Glück versucht, aber wieder Zieler da. Also da brauchte sich echt keiner beschweren, wenn es da schon wirklich, 4-1 mindestens stehen würde. Danach gab es eine kleine Verletzungsunterbrechung, die hat dann uns so ein bisschen irgendwie, die Fahrt genommen. Wir sind danach nicht mehr so gut wieder reingekommen ins Spiel, dann wurde auch angefangen zu wechseln. Hannover hat angefangen, nochmal offensive Kräfte zu bringen und auch wir dann Anfang der 70. Minute haben dann gewechselt. Matrijani kam für den sehr guten Lode, der dann im Endeffekt 2 Assists gegeben hat sogar, beide Tore vorbereitet hat. Und Pieringer kam für einen glücklosen Bülter, muss ich sagen. Bülter hat mir dieses Mal nicht so gut gefallen. Man sagt immer, hat die guten Wege gemacht, auf jeden Fall viel gelaufen, aber chancentechnisch hatte er nur das eine Ding da in der 60. noch, aber mehr war da auch nicht da. Deswegen nochmal Spielzeit für Pieringer. Der aber auch nicht mehr so, sag ich mal, seine Chance nutzen konnte.
Nee, auch muss man sagen, war das ein bisschen deutlicher noch ein Bruch im Spiel. Es kam sehr, sehr wenig von beiden Mannschaften. Dann so eine Viertelstunde vom Spiel, man merkte, Hannover holt nochmal Luft für die letzten Minuten. Und wir konzentrieren uns jetzt zunehmend aufs Verteidigen. So war es dann schon. Das nächste Erwähnenswerte ist die 79. Idrissi für Salazar, der Pause bekommt. 79 Minuten wieder gespielt. Wieder überragend, ist wieder überragend gemacht. Kann man nicht anders sagen. Idrissi bekommt nochmal Spielzeit, der ja sonst auch häufiger jetzt mal Stamm gespielt hat die letzten Wochen. Aber Salazar in seiner aktuellen Form natürlich da nicht zu ersetzen. Hannover mit viel Ballbesitz in Erfolge, aber ohne wirklich zwingend zu werden. Und in der 83. holt sich Drexler dann auch die erste Gelbe für den Schalker, da war es, glaube ich, einfach die Summe. Es war der dritte oder vierte mittelmäßige Foul, ja. Und dementsprechend geht da die Gelbe dann auch in Ordnung.
Ja, und danach kam halt auch, wie gesagt, in den letzten 10 Minuten die riesige Schlussoffensive, die man eigentlich von Hannover erwartet hat, kam jetzt nicht mehr so ganz. Wir haben aber auch nicht mehr viel geschissen bekommen, sag ich mal. Viele ungenaue Bälle dann im letzten Drittel gespielt. Büskens, also Mike Büskens auch an der Seitenlinie, ist auf und ab gegangen, war auch natürlich nervös, wollte die 3 Punkte haben, hat nochmal die Mannschaft zusammengeschrien, hat die sich jetzt noch die letzten 5 Minuten zusammenreißen soll und wirklich diese 3 Punkte jetzt irgendwie über die Ziellinie bringen soll. Und ja, in der 87. Minute hätten wir dann wirklich komplett den Deckel drauf machen können. Wirklich Riesenchance nochmal für uns, aber wieder Zieler mit einer überragenden Parade. Drexler sieht Pieringer in die Mitte starten, legt den Ball quer. Pieringer wird dabei ein bisschen gestört, kommt nur, kriegt nicht richtig Druck hinter dem Ball, aber Zieler fährt da seine Pranke aus und hält den Ball. Das ist wieder, also beide Spiele gegen uns hat er jetzt vom Kicker eine 1,0 Note bekommen, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel. Dass der Typ nicht mal wieder für die Nationalmannschaft nominiert wird, ist mir ehrlich gesagt bei den Spielen, die ich sehe, und das sind halt, sagen wir, die einzigen Spiele, wo ich mir aktiv Ronover Ziele angucke, wenn Hannover gegen Schalke spielt. Also echt eine Qualifikation, meine ich mal, also ein gutes Zeugnis, was er hier kriegt, um mal wieder in der Nationalmannschaft antreten zu dürfen eigentlich.
Auf jeden Fall immer wirklich gegen Schalke mit den besten Saisonleistungen. Von Hannover, obwohl von Hannover nicht allzu viel kam, nochmal der komplette defensive Wechsel, Drexler raus, Sané rein, der nach seiner Verletzung Comeback gibt in der 89. Einfach um nochmal hinten nochmal was groß zu haben, auf Standardsack zu verteidigen. Von Hannover kam nicht mehr viel und dann gab es doch noch in der 95. nochmal kurz einen Herzinfarkt für alle in der Kurve. Hannover reklamiert im Strafraum und Hannover hat in der zweiten Halbzeit auf die Südkurve gespielt. Entsprechend war es auch weit weg. Hannover reklamiert Handspiel von Terodde. Und aus der Nordkurve sah es so aus, als ob Schiedsrichter Stegemann auf den Punkt zeigt und Elfmeter gibt. War aber nicht so, er hat Abschluss angezeigt, das ja durchaus mal verwechselbar ist. Dementsprechend alle mal kurz Herzinfarkt, aber dann am Ende Abschluss. Alles sicher, Ball wird nach vorne geschlagen und dann ist das Spiel auch aus und wir nehmen 3 Punkte mit. In die Länderspielpause. 6 Punkte nach Gramotzes jetzt. Einmal mit Büskens zwar nicht an der Seitenlinie, aber der gute Bujo an seinem Geburtstag mal wieder als Cheftrainer an der Seitenlinie und wird davon seinen Jungs mit einem 2-1 gegen Hannover beschenkt. Hätte durchaus deutlicher ausfallen können, aber am Ende, kann man sich da, glaube ich, nicht drüber beschweren. 3 Punkte sind 3 Punkte. Hannover hat auch ein gutes Spiel gemacht und sie haben halt Ron-Robert Zieler auf jeden Fall, meiner Meinung nach der beste Torwart der zweiten Liga.
Ja, also nach dem beiden Spielen kann ich das nur unterschreiben. Also was der da abgerissen hat, auch jetzt am Samstag war schon richtig gut. Und diese 3 Punkte... waren jetzt nach dem Spieltag auch so ungemein wichtig. Wir haben jetzt nur einen Punkt auf dem Relegationsplatz. Ich war komplett schockiert, als ich mal gesehen habe, so Tordifferenz und so. Das könnte ja auch noch wichtig werden, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Da ist mir aufgefallen, wir haben aktuell die beste Offensive. Wie wir das hinbekommen haben, weiß ich auch nicht. Ich wusste, wir haben Terodde mit 19 Treffern hat er, glaube ich, oder 20, bin mir gerade nicht sicher. Aber dass wir wirklich mit 54 die beste Offensive hatten, war mir neu, muss ich sagen.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem haben wir auch mit Abstand die beste Tordifferenz. Also wir haben 21, dann kommt Darmstadt 19, die sind auch noch gut. Hamburg auch 19, wobei die aktuell nicht wirklich da oben drin stehen. Und alle anderen haben 16, 15 oder Nürnberg hat plus 6 und ja, Heidenheim hat minus 1. Das ist ja sowieso die größte Pointe, dass Heidenheim negatives Torverhältnis hat. Also das ist ganz mysteriös auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir kommen noch, um das Spiel jetzt zuzumachen, zum Helden und zum Deppen des Tages. Manchmal machen wir darüber ja so ein bisschen eine Vorbesprechung. Das haben wir heute nicht gemacht. Dementsprechend, ich bin gespannt, was du so sagst. Ich fange einfach mal an mit dem Held, der für mich, obwohl Marius Lode 2 Torvorlagen gegeben hat, nicht Lode ist, sondern es ist für mich der gute Salazar, weil der an allen Angriffen beteiligt ist, sich wieder mit einem Tor belohnt und einfach der Antreiber ist und auch einfach die Form so aufsteigend ist, dass er für mich tatsächlich zum zweiten Mal in Folge der Held des Tages ist.
Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Ist für mich auch ein Hauptgrund, also seine aufsteigende Form hat wirklich mit dem Teamerfolg auch zu tun, glaube ich. Also das korreliert ja wirklich jetzt, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Wismar Zara so gut spielt, dass wir auch gewinnen. Das war auch schon als er zu uns kam, fand ich, war es auch schon so, dass das immer so ein bisschen, ja, sag mal, einhergehen, wenn Salazar gut gespielt hat, wenn wir ein funktionierendes Zentrum hatten, konnten wir auch, sag mal, variabler aufspielen vorne und nicht nur alles über Uwean spielen. Deswegen muss ich sagen, auch Held des Tages für mich Salazar. Ja, Depp des Tages, willst du anfangen oder soll ich?
Ja, ich habe ja den Held gemacht.
Ja gut, okay, dann fange ich mit dem Depp. Ist finde ich, ein bisschen schwieriger diesmal.
Richtig, darum hab ich dir ja auch den Held gemacht.
Aber, leistungstechnisch finde ich, muss ich sagen, ist es dann für mich, glaube ich, wirklich ein Marius Bülter, der vorne, nicht die Akzente setzen konnte, die ich mir eigentlich von ihm erwarte. Also er ist gelaufen, er hat mal locht auf jeden Fall. Aber man muss einfach sagen, wenn Stürmer bei uns gefährlich geworden sind, es war immer Terodde. So klar, Terodde hat den Torriecher, ich weiß nicht, was der für Gene hat, dass er immer weiß, wo der Ball irgendwie durchhoppelt und dass er immer weiß, wo der Ball im Endeffekt landet. Aber Bülter an sich, fand ich, war doch dann der Schwächste auf dem Feld, aber der war ja auch nicht komplett ein richtiger Depp ist es für mich nicht. Ist halt der Schlechteste.
Nee, aber ich finde schon, dass es der Schlechteste auf dem Feld war. Ja. Er ist halt leistungsmäßig so ein bisschen abgefallen. Auch ein Pálsson fand ich nicht so stark. Aber trotzdem würde ich da mit Marius Bülter durchaus mitgehen. Ja, und das pusht uns jetzt weiterhin oben rein in die kurz vor der Länderspielpause. Danach wird durchgezogen die letzten 7 Wochen, die letzten 7 Spiele. Stehen an, 5 gegen direkte Konkurrenten, da kommen wir gleich nochmal genauer zu, aber es wird wieder spannend, weil alles noch weiter zusammenrückt, sowohl oben als auch unten haben wir völlige Spannung vor diesen letzten 7 Spieltagen, die zweite Liga, wie gesagt, absolut genial, und deshalb würde ich sagen, gucken wir uns sehr gerne die zweite Liga an und das tun wir in unserer Rubrik Was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen wie immer mit unserer zweiten Mannschaft, die ja gespielt hat gegen gegen zumindest meinen lokalen Studentenverein Fortuna Köln, weil FC kann man ja definitiv nicht supporten. Und deshalb Fortuna Köln, sehr sympathischer Verein, die um den Aufstieg kämpfen, den ich denen auch absolut gönne, besser als RWE. Ich habe mir das 3:3 Spektakel gegen Rot-Weiß Essen live im Stadion angeguckt. Jetzt waren sie Gegner von unserer zweiten, die ja als Tabellen-15. Im wirklich untersten Mittelfeld stehen und jetzt auch nur noch ein Platz vorm Abstieg stehen. Also Schalke aktuell auf 15 mit 32 Punkten, dahinter Aachen mit 31 Punkten. Das könnte noch sehr, sehr spannend werden. Aber wir erkämpfen uns beim jetzt aktuell viertplatzierten Fortuna Köln ein 2:2 nach 2:0 Führung. Also nach einer Stunde hat Schalke 2:0 geführt, doch noch am Ende 2:2, weil hier Tipp für übrigens Ruven Schröder. Leon Demey, 24-jähriger Mittelfeldspieler von Fortuna Köln. Kaufen, der ist gut. Der hat nämlich 2 Tore gemacht, hat Fortuna Köln zurückgeholt. Schalke 2 Tore, durch wen auch sonst. Leonardo, Weschenfelder Sienza, bester Mann, wieder mit 2 Buden. Vielleicht auch mal einer für den Kader zumindest, falls mal vorne einer ausfällt. Wäre ja vielleicht mal eine Option, aber am Ende 2:2 und wir müssen aufpassen. Ich hätte vor so ein paar Wochen gedacht, es ist immer nur so eine Randnotiz, unsere zweite Mannschaft, aber die sind jetzt echt im Abstiegskampf da unten, müssen ein bisschen aufpassen. Wir werden es weiterhin beobachten.
Ja, und das, obwohl irgendwie noch vor 2-3 Wochen wir gesagt hatten, so, die sind wieder raus, ne? Also, dass sie schon wieder safe sind. Also, das geht da ja auch hoch und runter. Und hoch und runter geht es ja auch wirklich in der zweiten Liga. Fangen wir an mit einem Freitagsspielen. Da gab es doch schon eigentlich Spitzenspiel. 2 Aufstiegsaspiranten, Pauli gegen Heinheim. Pauli Platz 1, Heinheim Platz 7. Pauli gewinnt zu Hause 1:0. Pauli hat das Ding souverän eigentlich runtergespielt. Die haben ein echt gutes Spiel gemacht. War aber ein sehr erkämpfter Sieg, ein körperliches Spiel. Aber im Endeffekt ist Kire, ja, mit der beste Mann eigentlich bei Pauli aktuell, mit Burgstaller, ist der entscheidende Mann, macht in der 67. das 1:0 und ja, lässt den Kiez weiter von Liga 1 träumen.
Absolut. Gucken wir auf ein Spiel, was nicht so wirklich mehr Spannung in der Tabelle verspricht. Wir haben Erzgebirge Aue, die mehr oder weniger abgestiegen sind, gegen den KSC. Ja, Endstand 0:3, ein Ergebnis, was das Spiel überhaupt nicht widerspiegelt. Aue war besser, hat den Ton angegeben und Karlsruhe hat genau dreimal aufs Tor geschossen. 3 Torschüsse, 3 Tore, Endstand 3:0, einfach effizienter gewesen, muss man sagen. Und sie haben halt Philipp Hofmann, der halt einfach immer Buden macht. Bevor wir zum Samstag kommen, vielleicht trotzdem einfach nochmal Erwähnung. Wir haben am Freitag, wo wir gerade da sind, den 8. Spielabbruch der Bundesliga-Geschichte gehabt, dank eines Becherwurfs in Bochum. Funny Side-Story dazu, ist ja gar nicht so weit weg von Schalke. Ich war früher auch häufiger im Bochum-Stadion tatsächlich, weil es da häufiger mal Freikarten für Studierende gab. In der Ostkurve. Und Bochum, muss ich sagen, ich habe das in keinem anderen Stadion. Ich war schon in so vielen Stadien, aber in Bochum ist es irgendwie Tradition, Becher zu werfen. Also Bochum war wirklich eine Frage der Zeit, bis da was passiert. Da werden selbst auf der Haupttribüne und Gegend gerade so viele Becher geworfen. Unglaublich, wirklich. Und das war nur eine Frage der Zeit, bis da wirklich mal irgendein Idiot da irgendwen trifft. Und das war jetzt in dem Fall der Schiedsrichterassistent. Wie einst, wer sich noch erinnert, die Älteren werden sich erinnern, 2. April 2011, wir auf Pauli damals in der ersten Liga. Damals war Schalke Pauli noch ein Erstligaspiel.
Damals hat Gerard Asamoah noch für Pauli gespielt, Alter.
Ja, ja. Das stimmt. Und Mike Büskens war Trainer bei Fürth damals. Ja, das war die gleiche Zeit. Auf jeden Fall damals auch Bierbecherwurf auf einen Schiedsrichterassistenten. Ja, können wir uns, glaube ich, einigen, dass das unfassbar dumm war und das auch empfindlich bestraft gehört. Also, ja, ganz ehrlich, vor allen Dingen die Pointe daran ist halt, dass Bochum am gleichen Tag noch ein Video gepostet hat mit Bier trinken, nicht werfen. Mhm. Was halt, also, da muss ich sagen, dass bei aller Emotion, die ich ja auch habe im Stadion und so, was ein Quatsch. Also, trinkt das Bier?
Ich verstehe es auch nicht. Vor allem so ein Vollbierbecher auch. Also, du kannst die
gar nicht so sehr hochbringen. Ja, da ist halt 4,20, kannst auch 5 Euro in Gulli werfen.
Ja, wirklich.
Unabhängig davon, dass Bochum schon angekündigt hat, dass die halt erstmal dem lebenslanges Stadionverbot erteilen und halt auch Schadensersatzansprüche für den Gelten machen, weil so ein Geisterspiel. Also, der kann nur hoffen, dass der kein Geld hat, sonst wird das nämlich unter Umständen richtig teuer für den. Also, was ein Vogel da. Vor allen Dingen auf der Haupttribüne. Hä? Wie dumm.
Ich weiß auch nicht. Man lieber seine Wut irgendwie ertränken in Bier, als dass man da den Becher wirft.
Richtig. Also wirklich, ne? Also. Da schadet man nur allen mit. Also auch die Leute, die auf Schalke jetzt auf die Idee kommen. Wir reden jetzt hier nicht von der Bierdusche der Nordkurve. Wir reden von gezielten Becherwürfen aufs Spielfeld, auf irgendwelche anderen Spieler und Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistenten. Das richtig lost. Also mach das mal nicht, weil überleg mal, das passiert mit Schalke und wir haben noch ein Geisterspiel mehr. Gerade bei unserer Kulisse können wir uns das nicht leisten. Also vielleicht nochmal als
Aufruf. Ja, und ich meine, also Gladbach wird das Spiel jetzt am grünen Tisch gewinnen wahrscheinlich. Und wenn wir uns wegen so einer Scheiße Punkte im Aufstiegskampf hier kosten lassen, also ist ja noch mehr
Blut. Ja.
Also, können wir uns nicht leisten. Also. Ich glaube, machen wir einfach jetzt mit der zweiten Liga wieder weiter. Samstag. Und der HSV durfte wieder spielen. Die haben ja letzte Woche Pause gehabt. Aufgrund von den ultra vielen Corona-Infektionen bei denen im Team. Und konnten jetzt wieder irgendwie eine Elf zusammenschustern, die sie auswärts gegen Düsseldorf auf den Platz schicken. Und Endstand 1:1. Hamburg, muss man jetzt sagen. Oh, sie haben zwar noch ein Nachholspiel, aber wahrscheinlich jetzt erstmal wieder raus aus den direkten Aufstiegskämpfen da oben, haben jetzt schon 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und die können sogar froh sein, dass sie nicht verloren haben sogar, weil 85. Spielminute, Düsseldorf macht das 1:0 und Düsseldorf sieht schon aus wie der sichere Sieger eigentlich, doch in der 90. wirklich in der Nachspielzeit kommt Glatzel, der den Ball mit dem Kopf unabsichtlich hier aus kurzer Distanz einigt. Wirklich Nachspielzeit fängt sich Düsseldorf das 1:1. Kann nur einen Punkt mitnehmen, wie schon letzte Woche gegen Paderborn. Aber Props an Düsseldorf wirklich. Also seitdem die ihren Trainer, seit Daniel Thune dabei ist, also die spielen so, wie sie eigentlich von Anfang an hätten spielen können. Und dann wären sie vielleicht auch mit da oben von der Partie.
Ja, das stimmt. Und das bedeutet trotzdem immer noch nicht, dass Düsseldorf da unten raus ist. Kommen wir später noch zu. Also die hängen da trotzdem immer noch unten drin, weil die halt so eine Katastrophenhinrunde gespielt haben. So wie du letzte Woche dich beschwert hast, dass du die ganzen Scheißspiele hast, habe ich die diesmal. Willkommen zu Sandhausen gegen Rostock. Ein fußballerischer Leckerbissen für alle. Katastrophenspiel, Endstand 0:1. Rostock mit dem dritten Sieg in Folge, haben natürlich gegen wen ihre Serie gestartet, richtig gegen Schalke, wen auch sonst. Verhoek macht da das goldene Tor des Tages. Rostock nach 3 Siegen, jetzt 11. immer noch nicht komplett raus. Sandhausen wieder mehr drin, Platz 15 aktuell, die müssen weiterhin aufpassen. Rostock am Ende effizienter, mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen.
Ja, und jetzt kommen wir wirklich zum, wir haben es schon letzte Woche angekündigt, zum Topspiel diese Woche. Bremen zu Hause gegen Darmstadt, 2. gegen 3. Ja, das sind die Spiele, wo der Aufstieg entschieden wird. Das sind die Spiele, die noch auf uns zukommen. Und Bremen hat die Nerven bewiesen und hat das Spiel 1:0 gewonnen. Lag aber auch daran, 23. Minute, Jalusuda holt sich komplett verdient die glattrote Karte da ab. Also.
Oder wie Thorsten Lieberknecht sagen würde, gelb reicht.
Nee, also ich fand, also wenn du da so keine rote Karte gibst. Wie die roten Karten, die Dortmund bekommen hat gegen Schalke, fand ich so, die kannst du als Video irgendwelchen Schiris sagen, so, das hier ist eine rote Karte. So, also
wenn du auch für das Foul da von Jasula keine rote Karte gibst, kannst du die rote Karte im Fußball auch abschaffen. Ja, also.
Ja, auf jeden Fall Bremen dann ab dem Zeitpunkt natürlich dann Überzahl und auch am Drücker. Doch Schuhn, der Keeper von Darmstadt, hält seine Mannschaft lange im Spiel. Doch ja, Füllkrug, ne, der eine Spezialist, ein Sturmspezialist von Bremen neben Dux, kann dann in der 52. Minute Schuhn überwinden. 1:0, Bremen fährt das Ding nach Hause, holt 3 Punkte und kann im Gleichschritt mit Pauli Richtung Liga 1 schauen.
Wer einen Dämpfer in eben jenem Aufstiegsrennen bekommen hat, sind unsere Freunde aus Nürnberg, die, Überraschung, mal wieder unseren Gegner antesten und gegen Dynamo Dresden gespielt haben. Hatten ihr Heimspiel, sind 1:0 in Führung gegangen, kassierten allerdings noch den 1:1 Ausgleich. Nürnberg muss sich den Vorwurf gefallen lassen, einfach viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht zu hatten. Die hatten so viele Hochkaräter, die hätten nach einer halben Stunde schon 3 oder 4:0 führen können. Sind vorm Tor einfach viel zu doof gewesen. Dresden leidenschaftlich dagegen gehalten und einen wichtigen Punkt für sie im Abstiegskampf geholt. Aktuell Platz 16. Dementsprechend wird es da ein bisschen dünn werden für Dresden. Da müssen Punkte her, hoffentlich nicht gegen uns. Und ja, wir können Nürnberg überholen. Nürnberg jetzt auf Platz 5 mit diesem 1:1 gegen Dresden.
Ja, nächstes Spiel. Ja, kein Leckerbissen, muss man sagen, des Spieltags. Kiel gegen Ingolstadt, da ging es wirklich auch um relativ wenig. Kiel hat wenig mit dem Abstieg zu tun. Ingolstadt hat sehr viel mit dem Abstieg zu tun, nämlich die sind eigentlich schon so gut wie abgestiegen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass die Liga halten können. Kiel jetzt nach 3 sieglosen Spielen, nach 3 sieglosen Spielen endlich mal wieder ein Sieg, aber auch ein hart umkämpfter Sieg. Nur durch einen Elfmeter können sie da das Spiel 1:0 für sich entscheiden. Ein sehr langweiliges Spiel, keine wirklichen Highlights. Ingolstadt jetzt seit 4 Spielen ohne Sieg und seit 3 Spielen torlos. Also, ja, mehr Fakten brauchst du eigentlich nicht.
Da gehen die Lichter aus langsam. Ja, das stimmt. Kommen wir zum letzten Spiel, das genauso langweilig ist. Ein Duell im Mittelfeld. Regensburg beendet seine Negativserie gegen Paderborn, den ich das richtig gönne, nachdem Lukas Kwasniok seinen komischen Peinlo-Auftritt da letzte Woche hatte. Paderborn, die ja irgendwie der komischen Meinung waren, dass sie ja benachteiligt wurden, weil sie ja noch was mit dem Aufstiegsrennen zu tun hätten. Ganz merkwürdige Rechnung auf jeden Fall. Die sind halt raus, auch wenn sie Achter sind. Verlieren 1:0. Albers macht das goldene Tor des Tages. Ich sag mal so, wenn du vom Kicker als Spiel die Note 4,5 bekommst, sagt das, glaube ich, alles über das Spiel aus. Kein gutes Spiel. Ja, und am Ende ein Spiel, was auch 0-0 hätte ausgehen können. Ja, Regensburg mit einem Tor für die Liga. Vollkommen unerheblich.
Ja, richtig. Und damit sind wir dann auch durch jetzt mit dem Spieltag. Gucken vielleicht noch kurz auf die Tabelle. Ja, da haben wir oben ist es ja so eng wie neben. Es ist Punkt, die ersten beiden sind punktgleich, Pauli und Bremen punktgleich. Pauli nur wegen dem besseren Torverhältnis von 16-5. Also Pauli 16er Differenz, Bremen 15er Differenz. Das ist auch nichts eigentlich. Deswegen Pauli gerade vorne. Ja, drei Punkte dahinter aber dann schon. Darmstadt, die ja das direkte Duell jetzt gegen Bremen verloren haben. Und dahinter, krass, das man, hätte ich nicht gedacht, von da, vor drei Wochen hätte ich es nicht gedacht. Da kommen wir schon mit 47 Punkten. Also wirklich der Anschluss ist da. Dann auf Platz 5 Nürnberg mit 46 Punkten, Hamburg mit 42. Die haben aber noch ein Nachholspiel. Also, aber da können sie auch jetzt nicht mehr viele Plätze gut machen, können auch auf 45 Punkte ranrücken. Sie spielen auch gegen Aue, das Nachholspiel. Also das sollten eigentlich fest eingeplante drei Punkte von denen sein. Ja, Heiden haben auch mit 42 Punkten. Die sind aber, glaube ich, eher raus. Die haben nämlich kein Nachholspiel wie die Hamburger, genauso wie Paderborn. Mittelfeld, muss ich sagen, eher uninteressant.
Interessanter. Aber ich habe ganz kurz zu oben. Ich habe Heidenheim schon dreimal die Saison tot gesagt.
Ja gut, also, das stimmt.
Die haben jetzt auch die nächsten zwei Spiele, haben sie jetzt nämlich auch direkte Duelle wieder. Also sie haben jetzt hier am 28. Spieltag spielt Heidenheim gegen Nürnberg und danach natürlich spielen sie gegen Schalke, weil Nürnberg testet wieder Heidenheim für uns vorher. Also die spielen halt gegen Nürnberg und Schalke. Lass Heidenheim mal da wieder Punkte holen, dann sind die plötzlich wieder oben drin. Also
das Heidenheim, muss man sagen.
Ich weiß nicht.
Ich meine, wir haben uns ja auch hier vor zwei Wochen, sag ich mal, aus dem Aufstiegskampf verabschiedet, dachten wir zumindest. Jetzt sind wir wieder mittendrin, also das ist ja, das geht da ja hoch und runter wirklich. Und jetzt kommen ja auch, also wir werden es ja gleich nochmal sagen und drüber sprechen, es kommen ja noch so viele direkte Duelle da oben. Also es ist ja nicht nur, dass wir noch gegen alle spielen, auch die spielen noch oft gegen sich. Das wird noch richtig spannend und richtig spannend wird es auch unten noch, denn da sind auch Dresden, Sandhausen, Hannover und auch gerade noch angesprochen Düsseldorf auch alle noch nicht safe. Da die prühen sich alle um Platz 16 oder sag ich mal um Platz 15 eher. Ja, gerade hält Dresden Platz 16, aber vielleicht machen die ja einiges gut dann gegen uns in zwei Wochen. Mal gucken. Ist eigentlich ein typisches Spiel.
Wir sind da der richtige Gegner dafür. Das würde mich auch schon wieder nicht wundern. Aber
wahrscheinlich schmeißen die noch einen Trainer raus irgendwie vorher. Und
wobei die haben. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt wieder irgendwie so eine Klamotte. Kiel und Rostock, da weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob die schon durch sind mit 34 da jeweils. 6 Punkte Vorsprung. Eigentlich schon. Aber zweite Liga alles möglich. Deshalb ein paar Punkte fehlen denen noch. Könnte übrigens tatsächlich sehr ungewöhnlich, dadurch, dass es so unten so eng ist, könnte tatsächlich theoretisch eine Saison werden, wo 40 Punkte nicht für den Klassenerhalt reichen. Also das ist vor allem gerade in den letzten Jahren ist eigentlich ja das zurückgestuft worden von 40 auf 35. Eigentlich sagt man 35 reichen. Ich würde mal behaupten, mit 35 spielst du Relegation. Also das könnte doch sehr interessant werden, wieder mal in der zweiten Bundesliga. Gucken wir auf den nächsten Spieltag und da natürlich als allererstes auf unser Spiel. In der Hoffnung, dass wir da keinen schlimmen April-Scherz erleben nach der Länderspielpause. Am Freitagabend, grauenvolle Anstoßzeit, spielen wir auswärts in Dresden. Unabhängig davon, dass ich da eh nicht kann, wurde auch gefragt, ob ich da auswärts hinfahren möchte von einem Kollegen. Habe ich halt so gesagt, ja, da. Also du kommst da halt auch nicht hin. Also Dresden ist halt wirklich, ich habe schon angesprochen, ist die eine der schlimmsten Auswärtsfahrten. Dresden natürlich geiles Stadion und so, aber du, also ich habe kein Auto und selbst wenn ich eins hätte, für die Spritpreise bis nach Dresden juckeln, ist auch eine Katastrophe. Und wenn du mit dem Zug fährst, fährst du immer über Berlin. Bei der Deutschen Bahn bist du dann auch mal ganz schnell 150 Euro nur für die Fahrt los. Also dementsprechend wieder, ganz, ganz wildes Freitagabendspiel. Übrigens, trotzdem das deutlich bessere Spiel, weil das andere Freitagabendspiel, würde mich auch interessieren, mal wie viel Einschaltquoten das andere Freitagabendspiel Ingolstadt gegen Aue haben wird. Ob das einer im Einzelspiel live auf Sky guckt. das ist wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Die anderen Highlights des Spieltags, Hamburg gegen Paderborn vielleicht, kein leichtes Ding auf jeden Fall für die Hamburger. Darmstadt mit Kiel, die auch wieder gewonnen haben, auch nicht unbedingt leicht. Das Topspiel ist, ich sag mal, aus Fansicht auf jeden Fall eins. Ich finde es interessant, dass die DFL das Spiel für samstagsabends terminiert, weil eigentlich werden so Hochrisikospiele ja selten in die Dunkelheit verlegt. Hansa Rostock gegen St. Pauli ist ja immer wieder durchaus ein Spiel, ja, was Kandidatur macht für Randale.
Aber ich hoffe, dass Rostock da Pauli ärgern kann. Ne? Also
ja, Rostock drei Siege in Folge. Vielleicht deswegen kommt der vierte dazu. Also Rostock
das ist generell ein Spieltag, finde ich, wo sich keiner da oben eigentlich blamieren darf. Weil wenn einer da oben verliert, ist halt, also ich meine, Pauli darf nicht gegen Rostock verlieren. Darmstadt darf nicht gegen Kiel verlieren. Bremen darf nicht gegen Sandhausen federn lassen. Also das sind alles Muss-Punkte für jeden Aufstiegskandidaten da oben. Und auch ein Spieltag, wo man viel verlieren kann wieder, ne?
Definitiv. Und das aus Aufstiegssicht mit Abstand spannendste Duell steigt am Sonntagabend. Es ist, glaube ich, sogar ein kleines Derby, sind auch gar nicht so weit auseinander. Heidenheim gegen Nürnberg, gerade schon angesprochen. Heidenheim wahrscheinlich letzte Chance, da noch was zu bewegen. Nürnberg, die jetzt ihre Siegesserie, die gebrochen wurde von Dresden, natürlich auch oben dran bleiben wollen. Mal sehen, was das so wird. Und wir können uns auf ein spannendes Spiel da reinstellen. Vorher aber noch furchtbar langweilige Länderspielpause. Also, das wird mal wieder ganz ätzend. Ein paar Testspiele und halt die ganzen WM-Quali-Spiele, die aber auch irgendwie unter der Woche liegen. Also alles Mist. Wir können hoffen, dass wir gegen Dresden wieder einige neue Spieler allerdings haben, dadurch, dass wir jetzt 2 Wochen Pause haben. Andreas Windheim soll zurück ins Mannschaftstraining einsteigen, das finde ich sehr interessant. Uwean sollte wieder fit sein. Und auch Danny Latzer müsste wieder zur Verfügung stehen, wobei ich gar nicht weiß, ob ich den haben möchte. Dann unbedingt Kaminski, natürlich wieder nach seiner Gelbsperre gegen Dresden dabei. Also wieder mit ein paar Leuten mehr in der Mannschaft. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, sofern wir keine neuen Verletzungen, Corona-Ausbrüche oder sonstige Klamotten bekommen. Reden wir Tacheles, Felix, was sagst du? Auswärts in Dresden, Freitagabend.
Ja, also ich sag, wenn wir so spielen jetzt, wie jetzt die letzten 2 Wochen, den Schwung mitnehmen, auch über die Länderspielpause hinweg und ein Uwean auch wieder da ist, weil das finde ich auch nochmal interessant, wie funktioniert ein Uwean in der Viererkette dann noch? Haben wir ja noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird ein Sieg. Wir gewinnen 3-1, sage ich.
Ja, 3-1 hatte ich auch überlegt, ob ich das tippe. Aber ich sage, Dresden ist auf jeden Fall eine kämpferische Mannschaft. Und wenn man sich mal die Mannschaften drumherum anguckt, Ingolstadt 52 Gegentore, Aue 51, Sandhausen 44, Hannover 40, Dresden nur 36 Gegentore, das sind auch nur 3 mehr als Schalke bekommen hat und das, obwohl sie 16. sind. Dementsprechend glaube ich, gegen Dresden ist das Durchkommen schwer und Schalke gewinnt auswärts in Dresden 2-1. Endstand 1-2 sage ich, ich denke, wir werden auch wieder geilen Support haben. Ich kenne ehrlich gesagt die Regel nicht in Sachsen, ob da die Ultras fahren. Ich vermute ja, auf jeden Fall fanmäßig natürlich ein ultra geiles Spiel. Dresden mit guten Ultras. Wir, brauchen wir nicht drüber reden, 55.000 und das in der zweiten Liga. Und das trotz der Kurzfristigkeit, also fürs nächste Heimspiel, wenn wir gegen Heidenheim spielen, erwarte ich vielleicht sogar nochmal mehr, erwarte ich vielleicht sogar ein ausverkauftes Stadion. Es bleibt spannend. Mal sehen, was es so wird. Wie gesagt, wir gehen beide von 3 Punkten gegen Dresden aus und melden uns in der nächsten Podcast-Folge dann wieder und updaten euch. Nächste Woche machen wir auch unsere völlig verdiente Pause. Und hören uns dann in 2 Wochen wieder, dann auch wieder pünktlich am Montag, weil der Stress vorbei ist, nach unserem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. Bis dahin hoffen wir, ihr bleibt sportlich, schafft die Zeit ohne Bundesliga halbwegs gut rum, genießt das schöne Wetter. Macht Idiot, bis dahin Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschö, tschö.